Deutschlandfunk Nova. Erinnert ihr euch an diesen Song? Kalusch Orchestra, Stefania. Mit diesem Song hat sich die Ukraine einfach mal schön den ersten Platz gesichert beim Eurovision Song Contest. Die Ukraine hat gewonnen. In diesem Jahr findet der ESC wieder statt. 2023 am Dienstagabend, also morgen geht's los mit dem Halbfinale. Und am Samstag ist dann das große Finale. Aber natürlich steigt die Party nicht in der Ukraine. Wegen des Krieges geht das gerade natürlich nicht. Die Party steigt in Liverpool, was schade ist. Denn ansonsten hätten wir gesehen, wie Ukrainerinnen und Ukrainer dieses Fest zelebrieren. Und so lassen wir uns das Ganze erzählen. Und zwar von Aida Holje, mit der habe ich vor der Sendung gesprochen. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Bedeutung des ESC in Deutschland und der Ukraine. Und natürlich musste ich Sie da erstmal fragen, wie kommt das, dass du dich wissenschaftlich mit dem ESC beschäftigst?
Ich war ja auch schon immer Fan. Ich habe angefangen mit 11 den Wettbewerb zu gucken. Ich komme selbst aus Russland, man hört das wahrscheinlich. Und 1994 hat das Land zum ersten Mal teilgenommen. Und das war ja natürlich auch ein sehr großes Event. Und da durfte man auch länger aufbleiben. Irgendwann hat man Jahr für Jahr das mitverfolgt. Zuerst mit der eigenen Familie, dann mit Freunden. Und dann landet man bei so einem kommunikationswissenschaftlichen Studium und kriegt mit, dass es nicht nur ein Musikwettbewerb ist, sondern da ganz, ganz viel Medienpolitik dahinter steckt. Und dann fängt man an, sich damit auch zu beschäftigen.
Ah, so kam das bei dir. Ich glaube, bei uns in Deutschland ist der ESC so ein bisschen vom Image her irgendwas zwischen kultig, bunt und aber auch ein bisschen trashig für viele Leute. Welches Image würdest du sagen, hat dieser Song Contest denn in der Ukraine?
Ja, es ist ganz anders. In Deutschland ist es ja mittlerweile leider ein reines Fan-Event, weil Erfolge die letzten Jahre ausgeblieben sind.
Richtig.
Und das breite Publikum keine Lust hat, zuzusehen, wie man die ganze Zeit Letzter wird. Das kann man absolut verstehen. Ja. Wenn du dich erinnerst, damals 2010, Lena hat das Land wieder abgeholt und ESC war wieder in. In der Ukraine ist der ESC immer in, weil für das Land ist es ein Tool, um die nationale Identität zu formen und im europäischen Kontext zu zeigen. Die Sowjetunion ist ja vor 30 Jahren zusammengebrochen und seitdem versucht nicht nur die Ukraine, sondern auch andere Länder der ehemaligen Sowjetunion, sich von diesem kulturellen Brandmal zu befreien und ein neues Gesicht zu formen. Und ESC ist natürlich eine super tolle internationale, weltweite Bühne, um dieses neue Gesicht, diese neue Identität auch zu präsentieren.
Bei uns in Deutschland weiß ich, dass es auch sehr, sehr viele queere Leute gibt, die sich sehr, sehr gerne auch zusammensetzen, auf der Couch sitzen, zusammen den ESC schauen. Es gibt richtige Watch-Partys und Conchita Wurst zum Beispiel, die hat man ja auch ordentlich abgefeiert. Gibt es so eine Bewegung auch in der Ukraine?
Wenn es die gibt, dann ist sie nicht so öffentlich. Homosexualität ist in den osteuropäischen Ländern und auch in der Ukraine immer noch ein sehr großes Problem. Darüber spricht man nicht, das wird immer noch verpönt und es ist auch gar nicht so ungefährlich, sich zu outen. In der Ukraine ist der ESC tatsächlich eher ein Familienevent. Wenn man auch die Vorentscheide vergleicht, den deutschen und den ukrainischen, in Deutschland ist es schon eine Szeneveranstaltung, in der Ukraine eine Familienveranstaltung. Im Publikum sitzen dann Mutter, Vater, Kind, alle freuen sich und die LGBTQ-Community, die wird da gar nicht abgeholt. Das wird auf jeden Fall noch länger dauern, bis es da auch so angekommen ist.
2007 war es ja so, dass Werka Serdjutschka, ein Mann in so einem silbernen Glitzerkostüm für die Ukraine, wirklich die Bühne gerockt hat. Man kann es nicht anders sagen. Wie wurde das den ZuschauerInnen denn in der Ukraine verkauft?
Ja, das ist ganz spannend. Die Werka Serdjutschka wird ja als die ukrainische Drag Queen zelebriert, ist sie aber eigentlich gar nicht. Andriy Danilko, der Künstler, der hinter dieser Kunstfigur steckt, der ist definitiv in dieser Rolle ein Travestiekünstler. Aber in dem ehemaligen Sowjetunion hat es eine ganz andere Tradition. Als er Ende der 80er damit angefangen hat, wusste wahrscheinlich niemand in diesem Land, was Drag überhaupt bedeutet. Und bei sonstigen Auftritten von Werka Serdjutschka hat es viel weniger mit der eigenen Identität, mit der sexuellen Identität zu tun, sondern es ist ja, so ein bisschen albern sein, sich als Frau zu verkleiden, aber diese tiefe Bedeutung, die hat es überhaupt nicht. Und das wird ein bisschen international missverstanden. Aber passt natürlich trotzdem zu der ganzen Optik, auch zu der ganzen Botschaft des Wettbewerbs.
Letztes Jahr hat Kalush Orchestra gewonnen. Da war der Krieg in der Ukraine noch ganz frisch und in diesem Jahr dauert er ja auch weiter an. Kann man überhaupt sagen, dass die Leute gerade so einen Musikwettbewerb interessiert?
Ja, dieser Musikwettbewerb ist unglaublich wichtig und das war eine ganz bewusste Entscheidung, letztes Jahr trotz des Krieges teilzunehmen und auch dieses Jahr teilzunehmen, zumal Ukraine ja letztes Jahr gewonnen hat und dieses Jahr in Großbritannien zu Gast ist. Und das hat eine wahnsinnige symbolische Bedeutung. Ukraine ist im Westen angekommen, buchstäblich. Es wird im Zeichen des Landes zelebriert und es ist natürlich auch ein Zeichen gegenüber Russland. Letztes Jahr wurde das Land aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Ukraine hat gewonnen. Und auch dieses Jahr feiert man den internationalen Zusammenhalt, ein Fest, zu dem Russland nicht eingeladen ist.
Das sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Aida Hollier. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Bedeutung des ESC in Deutschland und in der Ukraine. Morgen ist Halbfinale beim ESC. Und am Samstag das große Finale.
Deutschlandfunk Nova.